Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz begrüße ich auch ganz herzlich die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den Sprecher der Bundesregierung, Stefan Cornelius. Und da wir heute weder Kabinett noch Terminankündigungen haben, gehen wir direkt in medias res. Und ich habe schon ein paar Anmeldungen zu den Grenzkontrollen, die Polen nun an der polnisch-deutschen Grenze durchführt, und würde da starten mit Herrn Fechner.
Ja, vielen Dank, Fechner, DTS. Frage an das BMI. Können Sie etwas zum aktuellen Stand der Gespräche von Innenminister Dobrindt mit seinem polnischen Amtskollegen sagen?
Ja, wir haben ja schon mitgeteilt, dass wir in einem stetigen Austausch sind zu diesem Thema. Und es finden allein diesen Monat zwei Termine auch statt, wo unser Minister zu Besuch in Polen sein wird und der von uns bereits angekündigte Migrationsgipfel auf der Zugspitze, der am 18. auch mit polnischer Beteiligung stattfinden wird.
Nachfrage, die GdP warnt vor einer Art Ping-Pong-Spiel bei den Zurückweisungen an der Grenze. Wie soll sowas verhindert werden?
Also, Sie haben ja mitbekommen, dass die Grenzkontrollen auf polnischer Seite heute gestartet sind. Und nicht nur an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, sondern auch an der Grenze zwischen Polen und Litauen. Und das ist ein wichtiges Signal, um das Migrationsgeschehen an den Außengrenzen der gesamten EU in den Griff zu bekommen. Denn nur so ist das gemeinsame Ziel erreichbar, eine Ordnung und eine Eindämmung der irregulären Migration zu erreichen. Und ich habe ja gerade schon, Sie haben ja nach den Gesprächen gefragt, darauf hingewiesen, dass es einen stetigen Austausch gibt. Und der Minister hat auch selber von einem exzellenten Verhältnis gesprochen, das er zum polnischen Amtskollegen hat, dass sie sich zweimal treffen und konkret auch zur Arbeit der Bundespolizei. Sie arbeitet ja auch bilateral zusammen mit der polnischen Seite, ist in einem stetigen Austausch und auf beiden Seiten besteht das gemeinsame Interesse, abgestimmt zu handeln und die europäische Initiativen zur Neuordnung der Migration voranzutreiben.
Dann noch mal weiter mit Herrn Steiner.
Ja, noch, genau, dieses. Ich würde ganz gerne noch mal verstehen, was denn jetzt das Ziel sein soll der deutschen Grenzkontrollen, wenn die polnische Seite ebenfalls Grenzkontrollen durchführt. Also was ist das beabsichtigte Ziel der Bundesregierung und des Bundesinnenministers, wenn doch schon von anderer Seite aus kontrolliert wird? Welche Lücken gibt es dort aus Ihrer Sicht dann noch?
Also wir hatten ja bereits wiederholt dazu Stellung bezogen, warum diese Grenzkontrollen stattfinden, die ja auch schon seit wesentlich geraumer Zeit stattfinden. Jetzt verstärkt mit der Rücknahme der Anweisung zum 8. Mai, seitdem es auch die Zurückweisungen gibt, auch bei Asylbegehren. Und der Minister hat auch wiederholt darauf hingewiesen, dass es zwei Säulen gibt bei diesen Maßnahmen, nämlich einmal die nationalen Maßnahmen, die auch schon erkennbar positive Erfolge gezeigt haben, wie wir zuletzt an dem Rückgang der Asylzahlen, die auch heute vom BAMF veröffentlicht worden sind, für das erste Halbjahr 2025 zu erkennen sind. Aber dass es auch eine Verschärfung und eine nachhaltige Lösung auf europäischer Ebene geben muss. Und da haben wir ja angekündigt, dazu soll genau der nächste Schritt, der nächste wichtige Schritt der Migrationsgipfel auf der Zugspitze sein, wo mit den europäischen Partnerinnen und Partnern nach weiteren Verbesserungen der Asylfrage und der Asylgesetzgebung auf europäischer Ebene sich beraten und dazu Maßnahmen und Möglichkeiten erörtert werden.
Explizite Nachfrage an Herrn Cornelius an der Stelle. Sieht der Kanzler einen Zusammenhang zwischen dem Sinken der Asylantragszahlen auf der einen Seite und der Einführung von Binnengrenzkontrollen auf der anderen Seite?
Ich glaube, es gibt keine Aussage des Kanzlers, dass er jetzt einen unmittelbaren Zusammenhang herstellt. Aber natürlich ist die Grenzkontrolle ein Zeichen dafür, dass unsere Migrationsbemühungen in eine richtige Richtung gehen. Es ist nach wie vor so, dass die Zahl der irregulären Migration auf einem hohen Stand ist, dass sie gesenkt werden muss und dass das Signal, dass wir auch an der Binnengrenze auch gerade an Schleuser aussenden, die Botschaft beinhaltet, dass wir weiter auf dem richtigen Weg sind, dass wir diese Binnenmigration stoppen und reduzieren müssen.
Herr Steiner, dann habe ich Sie nochmal auf die Liste mit draufgenommen zu dem Thema und mache weiter bei Herrn Blank.
Ja, auch ans Innenministerium. Die Frage, ob sich im Zusammenhang mit den stationären Grenzkontrollen der Polen nun was in dem Ablauf der Zurückweisung von deutscher Seite ändert. Hat man da neue Anweisungen sozusagen an die Bundespolizei gegeben? Weil was passiert, wenn man Zurückweisungen macht und die Polen sagen, wir nehmen die Leute jetzt nicht zurück?
Also zu möglichen hypothetischen Szenarien kann ich mich hier nicht äußern.
Das ist doch ein ganz konkretes Szenario.
Also nochmal, meiner Ansicht nach ist das ein mögliches hypothetisches Szenario. Und ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass es die Zusammenarbeit zwischen den polnischen und deutschen Grenzbehörden gibt und dass die sehr eng vertraut und auf jahrelange Erfahrung auch beruft. Und konkret, wie die Kontrollen vor Ort ablaufen, ergibt sich insofern keine direkte Änderung, dass sie weiterhin mit Augenmaß vollzogen werden, auch mit Blick auf die gegebenenfalls neuen Entwicklungen und dass die Bundespolizei sehr bemüht ist und es im Auge hat, etwaige Verkehrsbeeinträchtigungen oder sonstige Beeinträchtigungen des Grenz- und Warenverkehrs zu berücksichtigen und dann lageangepasst die Einsatzmaßnahmen entsprechend gegebenenfalls anpasst und verändert.
Wenn die Vorsitzende eine Nachfrage erlaubt.
Bitte.
Danke. Wenn ich richtig orientiert bin, gab es mal Überlegungen, gemeinsame Grenzkontrollen zwischen polnischen und deutschen Grenzschützern zu machen. Das ist, glaube ich, noch nicht der Fall. Warum eigentlich nicht? Und gibt es da Gespräche aktueller Art darüber, um das möglicherweise zu beschleunigen, was an der Grenze passiert?
Also Herr Dobrindt hat das Angebot an die polnische Seite gegeben, gemeinsam Grenzkontrollen durchzuführen. Wie ich eben mitgeteilt habe, finden laufend und stetig Gespräche dazu statt. Sofern es da eine Entscheidung hinzu gibt, werden wir dies hier sicherlich mitteilen.
Aktuell heute gibt es aber kein Gespräch.
Ich kann Ihnen kein Gespräch, was heute diesbezüglich stattfindet, hier ankündigen.
Herr Rinke.
Herr Bowinkelmann, auch eine Frage. Der Polenbeauftragte hat heute gesagt im Interview, dass die Grenzkontrollen auf beiden Seiten, sowohl die deutschen als auch die polnischen, innenpolitisch motiviert seien. Beide müssten quasi dem innenpolitischen Druck nachgeben. Ist das auch die Motivation Ihres Ministers?
Also die Motivation für die Grenzkontrollen habe ich ja heute und haben die Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld wiederholt mitgeteilt. Zur Motivation der polnischen Seite müssten Sie diese bitte fragen.
Zweite Frage zu dem Gipfel, zu dem der Minister eingeladen hat. Haben Sie da eigentlich auch schon Zusagen? Also können Sie sagen, wer daran teilnehmen wird?
Also ich kann Ihnen hier keinen verbindlichen Zusagenstand mitteilen. Wir hatten angekündigt, dass der Gipfel mit den Amtskolleginnen und Kollegen aus Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien stattfinden wird. Und das ist der aktuelle Stand, den ich mitteilen kann.
Von denen haben Sie aber noch keine Zusagen?
Ich wiederhole gerne, ich kann Ihnen keinen aktuellen Stand hierzu zu oder Absagen sagen. Wir gehen erstmal von einer Teilnahme der genannten aus.
Frau Lehmann.
Ja, Herr Bowinkelmann, Sie sagten gerade, es gebe ein exzellentes Verhältnis zwischen Herrn Dobrindt und seinem polnischen Amtskollegen und das Ziel sei ein abgestimmtes Verfahren. Nun zeigt ja eine Anfrage an die Bundesregierung, dass die polnische Seite erst informiert wurde, nachdem Herr Dobrindt schärfere Kontrollen angeordnet hatte. Fällt das für Sie unter abgestimmtes Verfahren?
Also wir hatten das hier auch mitgeteilt, gegebenenfalls kann ich das auch noch mal raussuchen, dass mit Amtsantritt die polnischen Kolleginnen und Kollegen umfassend informiert worden sind und nicht nur diese, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Nachbarstaaten.
Aber entspricht das den Gepflogenheiten, dass man erst anordnet und dann informiert? Im Koalitionsvertrag steht in Absprache mit den europäischen Nachbarn.
Daran hat sich auch nichts geändert. Und den Widerspruch, den Sie gegebenenfalls aufmachen, den kann ich hier nicht so bestätigen.
Frau Markwald.
Nicole Markwald, AD Hauptstadtstudio. Eine Frage ans BMI. Kritiker fürchten jetzt einen Domino-Effekt, also dass andere Länder nachziehen können und damit ein Aus des Schengen-Systems. Wie stehen Sie dazu?
Uns ist und bleibt wichtig, dass es eine Lösung auf europäischer Ebene gibt, um vor allen Dingen halt auch den Schengen-Raum und die Reisefreiheit zu erreichen und gemeinsam die irreguläre Migration zurückzudrängen.
Eine Nachfrage. Kritik kommt ja auch von Wirtschaftsverbänden, die warnen hinsichtlich der Situation für Fachkräfte, Pendler etc. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich hatte ja wiederholt darauf hingewiesen, dass alle Kontrollen mit Augenmaß erfolgen. Und nach meiner Kenntnis hat sich jetzt auch der polnische Innenminister zuletzt öffentlich geäußert, dass seitens der polnischen Seite bislang keine Beeinträchtigungen zu erkennen sind.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen.
Herr Bowinkelmann, die Erklärung der polnischen Regierung ist ja sehr eindeutig. Sie macht Grenzkontrollen und sagt, ja, wir sehen davon ab, wir beenden das, wenn Deutschland es auch beendet. Das heißt, mit den polnischen Grenzkontrollen hat sie sich eigentlich nur einen Hebel verschafft, um Deutschland zur Einstellung seiner Kontrollen zu bewegen. Wie reagieren Sie auf diese Maßnahme? Ist Deutschland bereit und unter welchen Bedingungen auf die eigenen Grenzkontrollen, wie von Polen im Grunde direkt gefordert, einzugehen?
Also an der Situation zu den Maßnahmen, unseren Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration, darauf bin ich ja zu Anfangs der Regierungspressekonferenz umfassend eingegangen. Darauf verweise ich, was ich gesagt habe. Und erlauben Sie mir den Hinweis, es finden Grenzkontrollen an unterschiedlichen europäischen Grenzen statt, nicht nur an den Binnengrenzen der deutschen Seite. Es ist das gemeinsame Ziel, dass diese Grenzkontrollen alle nur eine temporäre Maßnahme bleiben und dass sie vorübergehend sind, bis die irreguläre Migration entsprechend eingedämmt ist.
Ja, der Hinweis ist aufgenommen, aber der Gegenhinweis, ein derartiges Junktim, wie von der polnischen Regierung ziemlich klar verkündet, wäre mir von anderen europäischen Regierungen nicht bekannt. Deutschland hat jetzt, oder Ihr Haus hat erklärt, man wolle auch in Reaktion auf die polnischen Kontrollen prüfen, welche Maßnahmen, die nicht verkehrsbehindernd seien, man treffen könne. Was ist darunter konkret zu verstehen?
Also ich habe ja gerade genannt, dass alle Maßnahmen mit Augenmaß durchgeführt werden von der Bundespolizei und entsprechend der Lage gegebenenfalls angepasst werden. Aber Details zu diesen Anpassungen kann ich aus einsatztaktischen Gründen hier keine Stellung beziehen.
Dann haben wir nochmal Herrn Steiner.
Ja, ich wollte nochmal an das anknüpfen, wo ich eben schon gefragt hatte, Herr Cornelius. Wenn die deutschen Grenzkontrollen einen Effekt haben würden, würde das ja bedeuten, dass Asylanträge in anderen EU-Staaten gestellt worden werden von den Personen, die sie sonst in Deutschland gestellt hätten. Dies ist allerdings statistisch an keiner Stelle zu erkennen, dass das geschehen würde. Sie haben schon gesagt, Sie sehen keinen unmittelbaren Zusammenhang. Gibt es überhaupt einen Zusammenhang oder sind nicht vielmehr die Situationen in den Herkunftsländern dann doch das maßgebliche Kriterium und ist es nicht egal, wie viele Grenzkontrollen welcher EU-Staat durchführt?
Ich glaube nicht, dass die von Ihnen aufgeführte Statistik einen Beweis dafür liefert, dass Ihre These stimmt. Also diesen direkten Zusammenhang will ich jetzt gar nicht konstruieren, aber die Bundesregierung hat häufig festgestellt, dass wir in Europa entsprechende Dublin-III-Regeln Verordnungen, Regeln haben, dass das Asyl beantragt werden muss in dem Land, in dem der Erstzutritt eingetreten ist und dass dies in der Regel Deutschland nicht der Fall ist. Und die Asylstatistiken der anderen Länder spiegeln aber auch vielleicht die Tatsache wider, dass es sich um illegale Migration handelt, die nicht unbedingt Asylgrundsätzen folgt.
Ich würde gerne noch mal eine Nachfrage dazu stellen, denn Sie kennen natürlich die europäischen Asylregeln sehr, sehr gut. Vielleicht kriegt der Kollege Jessen sein Telefon auch noch kurz leise gestellt, das stört gerade ein bisschen. Sie kennen die europäischen Grenzregeln ja sehr, sehr, die europäischen Regeln ja sehr, sehr gut, Herr Cornelius. Also insofern erzähle ich Ihnen da sicherlich nichts Neues, dass es natürlich auch Übernahmeverpflichtungen innerhalb der europäischen Grenzregularien gibt, die auch eintreten, wenn das anders gelöst wurde vorher. Also wenn sozusagen nicht der Originaleintrittsstaat genutzt wurde. Entschuldigung, aber.
Na, reden Sie ruhig weiter, wir hören das Telefon.
Genau, wir hören es vorne gar nicht.
Ja, es ist hier sehr irritierend.
Sie sind ja auch sonst sehr konzentriert.
Vielleicht kurz einmal rausgehen, dann.
Also insofern nochmal die Nachfrage an Sie, Herr Cornelius. Was genau bezweckt die Bundesregierung an dieser Stelle mit der jetzigen Form der Grenzkontrollen? Ist es tatsächlich die Zurückweisung in den Staat, der ursprünglich zuständig gewesen wäre?
Der Schutz der Grenzen vor irregulärer Migration ist ein Interesse, das Deutschland hat, das Polen hat, das unsere europäischen Nachbarn mit uns teilen. Und insofern sind die Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch die polnischen Maßnahmen, alle dem Ziel untergeordnet, diese irreguläre Migration zu reduzieren. Und das ist eine vorübergehende Maßnahme in der Hoffnung, dass es tatsächlich eine Wirkung erzielt, weil das System ja in der Praxis keine zufriedenstellende Wirkung erreicht. Und wir haben eine Reform des europäischen Asylsystems im Gange. Wir bemühen uns um eine Beschleunigung. Wir wollen keine dauerhaften Grenzkontrollen. Das ist das Ziel dieser Bundesregierung, vor allem nicht an den Binnengrenzen. Wir sind uns auch um die Auswirkungen an den Binnengrenzen durchaus bewusst. Das ist ein Effekt, der eintritt, der uns bewusst ist und den wir möglichst gering halten wollen, weil er natürlich zu Beeinträchtigungen im regulären Grenzverkehr führt. Aber das oberste Ziel ist, die irreguläre Migration einzudämmen. Und dem ist das momentan untergeordnet.
Ich habe jetzt noch zwei Frage auf der Liste, Herrn Blank und Frau Busche, und würde dann das Thema wechseln, wenn es keine ganz dringenden Fragen mehr zu diesem Thema gibt. Herr Blank, bitte.
Bitte noch mal eine Nachfrage an Herrn Bowinkelmann. Gab es heute eigentlich schon Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze? Vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie losgefahren sind.
Also da müssten Sie die Bundespolizei fragen. So tagesaktuell kann ich Ihnen die Zahlen hier leider nicht liefern. Ich kann aber noch mal jetzt in dem Zusammenhang ergänzen, dass die von mir angesprochenen, eingeladenen Amtskolleginnen und Amtskollegen zum Migrationsgipfel alle bereits zugesagt haben.
Frau Busche.
Ja, noch mal ein Aspekt dazu. Herr Bowinkelmann, es gab Berichte in den vergangenen Tagen, dass sich auf polnischer Seite sogenannte Bürgerwehren wohl teilweise formiert haben, um Flüchtlinge, die zurückgewiesen wurden, von deutscher Seite aufzuhalten, in Polen zu bleiben wiederum. Das war quasi ein Ping-Pong selbst ernannter Ordnungshüter. Deswegen meine Frage, wie bewerten Sie das und gibt es für den Fall eine Weisung des Ministeriums an die Bundespolizei, wie man damit umgeht?
Also das möchte ich nicht bewerten, weil der Fall, den Sie angesprochen haben, der betrifft die polnische Seite und da müssten Sie die polnische Seite zu fragen und insofern habe ich dem nichts hinzuzufügen.
Das heißt, die Bundespolizei fühlt sich dann, wenn die in Arme von Extremen geraten, auf der anderen Seite nicht mehr zuständig?
Also die Bundespolizei hat ihre festgelegte Zuständigkeit auf der deutschen Staatsseite und kann auch nur da tätig werden.
Dann hat zum Thema Bundespolizei Herr Warwick auch eine Frage, aber zu einem anderen Themenbereich.
Ah, ist tatsächlich ein anderer Themenbereich. Mehrere Diakone örtlicher Seemannsmission in Schleswig-Holstein berichten, dass die Bundespolizei in den letzten Monaten zahlreichen russischen Seemännern den eigentlich völkerrechtlich verbrieften Landgang verwehrt hat. Dieses Vorgehen treffe ausschließlich russische Seemänner, auch auf Schiffen beliebiger Flagge mit national gemischten Besatzungen. Laut dem Übereinkommen zur Erleichterung des internationalen Seeverkehrs der UN-Schifffahrtsorganisation IMO, welches den Landgang international regelt und dem auch Deutschland beigetreten ist, sind Behörden in den Häfen verpflichtet, allen Seeleuten Landgang zu gewähren, ohne Diskriminierung von Staatsangehörigkeit oder politischer Gesinnung oder auch Flagge des Schiffes. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt denn das BMI generell dieses gerade geschilderte Vorgehen gegen Seeleute mit russischer Staatsbürgerschaft?
Also das, was Sie gerade gesagt haben, ist mir nicht bekannt. Da müssten Sie sich gegebenenfalls an die Bundespolizei wenden.
Aber verbessern Sie mich, aber das BMI ist ja schon sozusagen in der Aufsichts- und Befehlspflicht gegenüber, was heißt Befehlspflicht, aber Befehlsgeber gegenüber der Bundespolizei. Und das ist ja auch etwas, was durchaus durch die Medien gegangen ist. Das heißt, Sie sagen, das BMI hat davon keinerlei Wissen oder ist darüber nicht informiert?
Ich habe gesagt, dass Sie sich bitte diesbezüglich an die Bundespolizei wenden müssen. Und richtig ist, dass die Bundespolizei zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums gehört.
Gibt es dazu weitere Fragen? Sonst würde ich übergehen zum Thema Zölle, USA und dazu hat sich schon Herr Rinke gemeldet.
Ja, danke schön. Frage geht an Frau Spoh. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Verlängerung der Frist in den Verhandlungen zwischen EU und USA Ihrer Meinung nach ein positives Zeichen ist oder bringt das weitere Unsicherheit, weil man bis zum 1. August immer noch nicht weiß, ob es jetzt Zölle geben wird oder nicht?
Also das Zeichen in dem Sinne kann ich nicht deuten. Es ist so, dass die Gespräche nach wie vor laufen und dass, wie wir uns ja auch schon geäußert haben, es unserer Meinung nach im Sinne aller ist, hier eine Verhandlungslösung zu erreichen, da von einem freien Handel beide Seiten profitieren. Von daher kann ich dazu an der Stelle nicht mehr kommentieren. Im Zweifel kommuniziert die Kommission ja auch an der Stelle dazu, wenn es soweit ist.
Habe ich noch nicht ganz verstanden. Also jetzt ein positives oder ein negatives Zeichen?
Das kann ich nicht kommentieren.
Okay. Gibt es weitere Fragen dazu? Die Kollegin wird...
Melissa Eddy from the New York Times. Herr Cornelius, ich wollte fragen, letzte Woche hat Bundeskanzler Merz gesagt, er bevorzugt eine zügige sogenanntes Framework, dass man eine Einigung hat über irgendwas ein bisschen ausführlicher, was andere Mitglieder der EU bevorzugen. Können Sie sagen, bleibt es jetzt dazu oder aufgrund die Änderung aus Washington von das Wochenende? Hat sich der Sichtweise der Bundeskanzler da geändert?
Also im Handel ist der Faktor Zeit von hoher Bedeutung. Zeit ist Geld im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits gibt es eine Verhandlungslinie der Europäischen Kommission, die der Bundeskanzler unterstützt. Und in diesem Spannungsverhältnis wird eine Lösung gesucht. Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Die Meinungsbildung ist auf beiden Seiten noch nicht abgeschlossen. Und insofern hat sich beim Bundeskanzler momentan in seiner Haltung nichts geändert. Aber ich kann Ihnen sagen, dass er in engster Abstimmung mit den europäischen Partnern, mit der Kommission sich befindet, auch gestern wieder Telefonate geführt hat mit der Kommissionspräsidentin, aber auch mit dem französischen Präsidenten und mit der italienischen Ministerpräsidentin und anderen. Und insofern wir uns noch die 24, 48 Stunden lassen sollten, um zu einer Entscheidungsfindung zu kommen.
Nachfrage einfach zur Klarstellung, diese Telefonate, waren das letzte Woche oder jetzt übers Wochenende? Weil ich weiß, es wurde verhandelt übers Wochenende.
Übers Wochenende.
Danke.
Herr Fechner.
Ja, vielen Dank. Herr Cornelius, weil ja am Mittwoch die Verhandlungsfrist abläuft, sind Sie zuversichtlich, dass es bis dahin noch zu einer Einigung kommt?
Ich bin stets zuversichtlich.
Und vielleicht könnten Sie noch ausführen, wie der 90-tägige Ausbau der US-Zölle genutzt wurde, um sich besser auf den Fall der Fälle vorzubereiten.
Die Kommission spielt unseres Wissens sehr viele Szenarien durch. Es gibt viele Gespräche, auch mit der Industrieseite, auch mit den Betroffenen, mit den Regierungen. Es ist eine komplexe Matrix. Die Verhandlungen betreffen sehr viele Interessen, sehr viele Sektoren. Das in Ausgleich zu bringen, ist die Arbeit der Kommission, die sie sehr zielstrebig auch durchführt, auch in einer bemerkenswerten Geschlossenheit und Verschwiegenheit, was auch in Verhandlungen wichtig ist. Und insofern hat die Kommission auch da das Vertrauen der Bundesregierung.
Herr Steiner.
Ja, auch nur ganz kurz zu dem Aspekt. Sie haben jetzt gerade die Vertraulichkeit und Geschlossenheit der EU-Kommission gelobt sozusagen oder erwähnt. Wollte ich nochmal nachfragen, wie sehen Sie das denn im Blick auf die europäischen Partnerstaaten? Sehen Sie das auch dort ähnlich oder gibt ja doch die ein oder andere Meinungsäußerung aus dem ein oder anderen Mitgliedstaat, die, würde ich sagen, etwas abweichender ist?
Das ist richtig. Es gibt viele Meinungsäußerungen in den Staaten. Auch der Bundeskanzler hat sich ja geäußert über seine Interessen. Sie hatten es vorhin ja erwähnt. Und insofern halte ich das nicht für außergewöhnlich. Aber das Verhandlungsmandat liegt am Ende bei der Kommission. Wurde dort auch übers Wochenende wahrgenommen. Und nun liegen wohl in groben Umrissen Vorstellungen auf dem Tisch. Aber es liegt am Ende an der Kommission in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten dort jetzt zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen.
Und die Bundesregierung wird das Ergebnis dann auch mittragen?
Die Bundesregierung ist Teil der Europäischen Union, also in Handelsfragen und wird selbstverständlich ein gemeinsames europäisches Verhandlungsergebnis mittragen.
Herr Rinke.
Herr Herr Cornelius, der Bundeskanzler hat ja auch mit dem US-Präsidenten letzte Woche telefoniert zu einem anderen Thema, Ukraine. Plant er sich jetzt, weil wir einen Aufschub haben in diesem Zollstreit, auch direkt mit Herrn Trump nochmal zu verständigen? Sind da Gespräche geplant?
Dazu gibt es momentan keine Planung.
Herr Blank.
Das war meine Frage. Danke.
Dann hat sich's erledigt. Dann, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, hatte Herr Rieger eine Frage zum Thema Ukraine, Waffen und Lieferungen. Ja.
Bernd Rieger, Deutsche Welle, eine Frage an Frau Deschauer oder und Herrn Müller. Die Ukraine hat ja eine neue Liste vorgelegt mit Wünschen nach Waffen und Munition, unter anderem 4 Iris-T. Ist die Bundesregierung bereit, diesen Wünschen nachzukommen?
Dann beginne ich. Also ich habe ja am Freitag hier sehr ausführlich dargestellt, dass die Unterstützung der Ukraine ein dauerwertiger Prozess ist. Das ist nicht listenabhängig, sondern wir sind im dauerhaften, kontinuierlichen Austausch mit den ukrainischen Streitkräften. Und unser Sonderstab Ukraine im BMVG koordiniert im Grunde seit 3 Jahren nichts anderes. Und über die Details, Inhalte zu listen und Zeitlinien berichten wir nicht. Und deswegen kann ich dazu auch nichts mehr mitteilen.
Das, wenn ich darf, kann ich nur unterstreichen, und der Besuch des deutschen Außenministers in der Ukraine in der vergangenen Woche hat dies sehr, sehr deutlich gemacht, welchen Stellenwert die Bundesregierung und auch insbesondere der Außenminister einer dauerhaften und nachhaltigen Unterstützung der Ukraine politisch, wirtschaftlich, humanitär, aber auch natürlich sicherheitspolitisch beimisst. Und auch die Beteiligung von etlichen Vertretern von Rüstungsunternehmen hat dies nochmal eindrücklich unterlegt.
Eine Nachfrage noch, wenn ich darf. Da die USA ja offenbar ihre Lieferungen einschränken werden, sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, ihre Anstrengungen zu verstärken oder eine besondere Dringlichkeit jetzt?
Ich glaube, ich kann einfach nur mal darauf referieren, was ich gerade sagte. Teil 1 Ihrer Fragestellung oder Aussage will ich auch in der Form jetzt gar nicht so werten oder bestätigen, sondern auch unterstreichen, dass wir ja in einem kontinuierlichen Dialogprozess mit unseren Partnern sind, auch den amerikanischen Partnern natürlich. Uns eint das gemeinsame Ziel, dass dieser furchtbare Angriffskrieg, den Putin vor 3 Jahren ausgelöst hat, ein Ende finden muss und dass die Ukraine dies aus einer Position der Stärke heraus in Verhandlungen kommen müsste. Und dazu gehört unsere kontinuierliche Unterstützung. Wir als Bundesregierung tun da unser Möglichstes und sind bestrebt, der Ukraine den Rücken zu stärken auf verschiedenste Art und Weise. Dazu gehört natürlich eine kontinuierliche und starke auch sicherheitspolitische Unterstützung. Inwiefern da quasi Dinge aufgefüllt werden, das möchte ich ja gar nicht werten, sondern es geht um eine grundsätzliche Position und auch die mit Handlungen unterlegt ist.
Ich möchte noch ergänzen, am Freitag habe ich hier über die ganz konkreten Maßnahmen besprochen, die aktuell anlaufen. Der Minister wird in einer Woche circa in Washington sein und sich dort mit seinem Counterpart austauschen. Die Immediate Action on Air Defense wird ausgeweitet auf eine Enduring Action on Air Defense, um speziell zum Thema Luftverteidigung auch die Partner wieder ins Boot zu holen und dort Mittel und Systeme einzuwerben und Munition einzuwerben. Und wenn Sie sich die Aussagen aus der letzten Monate anhören, UDCG, aber auch wo der Minister in Kiew war, dort wurden ja genau auch in den öffentlichen Statements beschrieben, welche Kategorien uns wichtig sind. Und das deckt sich, oder das ist natürlich, weil wir uns eng abstimmen, sind das die ukrainisch genannten Kategorien, wo was getan werden muss. Und das ist vor allen Dingen Luftverteidigung, aber auch im Bereich Long Range Fires. Und da wollen wir ja direkt in der Ukraine investieren, weil da Kapazitäten sind, die wir nutzen wollen.
Herr Steiner.
Ja, ist jetzt so ein bisschen dran gemogelt, wenn wir die Rüstung hier insgesamt abhandeln.
Können wir machen, ja. Okay. Ich keine weiteren Fragen mehr zu dem expliziten Thema sehe, glaube ich, können wir das mit dranhängen.
Gut, ich würde gerne von Herrn Müller oder Herrn Cornelius wissen, was Sie uns denn konkret zum Thema Boxer und Leo-Beschaffung sagen können.
Mit Blick auf innerdeutsche Beschaffung. Glaube ich, da gebe ich ans BMVG ab, wenn Sie was dazu sagen können.
Können Sie präzisieren, vor welchem Hintergrund die Frage stellen, ja, weil, wenn Sie das so in den Raum werfen?
Hintergrund ist natürlich die Berichterstattung der vergangenen Tage. Also insofern, wie viele Leos, wie viele Boxer will die Bundeswehr über welchen Zeitraum denn nun beschaffen?
Unser übliches Vorgehen ist, dass wir über die konkreten Zahlen dann informieren, wenn wir das Parlament informiert haben. Das ist auch gut so, weil das Parlament ja unsere Kontrollinstanz ist. Aber ich kann mitteilen, dass wir in den letzten 25 Jahren verwaltet haben, abgesehen von den letzten 3 Jahren, sage ich mal. Und jetzt durch die Bereichsausnahme und vorab durch das Sondervermögen jetzt die Chance haben, das zu beschaffen, was wirklich benötigt wird, um die Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Und wir haben NATO-Fähigkeitsziele, die im letzten Monat ja konkretisiert und angenommen wurden. Wir haben daraus abgeleitet, aber auch innerdeutsche, ich sag mal, Landesverteidigungsbedarfe, die aus dem O-Plan, aus dem Heimatschutz herauswachsen. Und dort, und das kann ich soweit bestätigen, wird es eine erhebliche Erhöhung der Großwaffensysteme geben müssen für die Bundeswehr. Und die wird am Ende alle Dimensionen betreffen. Und das wird aktuell ausgeplant. Dort wird auch zum ersten Mal mit Umlaufreserven gearbeitet werden. Und diese Zahlen werden dann gegenüber dem Parlament kommuniziert, die konkreten Systeme, also ob es ein Schützenpanzer oder Transportpanzer oder Kampfpanzer sein werden und die anderen Systeme in anderen Dimensionen. Und nachdem die parlamentarische Befassung durch ist, dann werden wir umfassend auch transparent darüber natürlich informieren.
Darf ich kurz nachfragen, für welchen Zeithorizont wir jetzt, was die Informationen angeht, sprechen?
Was die Informationen angeht?
Ja, also das, was, wann Sie wem was zur Verfügung stellen wollen an Wissen dazu.
Wir werden darüber öffentlich informieren, sobald das Parlament informiert ist. Und dann werden wir das natürlich schrittweise machen. Sie wissen, dass wir ans Parlament dann herantreten, wenn wir auch ausgehandelte Verträge haben, um entsprechend einen ganz klaren Sachstand zu geben, was wird was, wie kosten, in welchem Zeitrahmen. Und das erfolgt gerade. Aber es bleibt dabei, natürlich wird es Planungen geben, die jetzt noch über die nächsten Monate erfolgen müssen. Die NATO-Fähigkeitsziele liegen jetzt in der Form erst seit wenigen Wochen vor. Die genaue Ausformulierung, was heißt das für welche Brigade, für welche Division, welcher Großverband muss geschaffen werden und so weiter, wird in den nächsten Monaten erfolgen. Deswegen wird es ein iterativer und schrittweises Verfahren sein. Wir werden nicht in der nächsten Woche ein Großpaket auf den Markt werfen und sagen, das war es für die nächsten 20 Jahre. Das wird definitiv nicht passieren.
Dann gehen wir weiter in der Themenliste. Herr Rusch hatte eine Frage zu einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Und es geht um ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Welche Schlussfolgerung zieht die Bundesregierung aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes zur Rechtmäßigkeit der israelischen und US-amerikanischen Angriffe auf den Iran? Dort heißt es, die ganz überwiegende Zahl der Völkerrechtler sehe die Kriterien für eine Selbstverteidigungslage Israels nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen nicht als erfüllt an.
Ich nehme an, das adressiert sich um mich. Diesen Bericht nehmen wir zur Kenntnis, den haben wir gesehen als wichtigen Debattenbeitrag, aber wie üblich kommentieren wir das nicht.
Also gibt die Bundesregierung keine Bewertung dazu?
Das machen wir grundsätzlich tatsächlich nicht bei entsprechenden Gutachten anderer Verfassungsorgane.
Ich meine, ob der Angriff aus Ihrer Sicht völkerrechtswidrig war, das meine ich.
Darauf beziehe ich mich ja. Sie fragten mich nach dem Bericht. Ich sagte, haben wir zur Kenntnis genommen und für üblich kommentieren wir ihn nicht. Und zum Inhalt Ihrer Fragestellung hatten wir hier, glaube ich, in Vergangenheit langen intensiven Austausch. Da hat sich auch die Sachlage nicht geändert und die Bewertung der Bundesregierung.
Herr Jessen zu dem Thema.
Ja, Herr Cornelis, der Bundeskanzler hatte ja nach den Angriffen Israels und der USA gesagt, er wüsste nicht oder er sehe nicht, was daran zu kritisieren wäre. Der Inhalt des Berichts, den er ja nun auch kennt, liefert der Anhaltspunkte für eine Kritik, eine rechtliche Kritik am Vorgehen.
Der Bundeskanzler hat im Bericht nicht zum Anlass genommen, seine Position zu prüfen, weil die völkerrechtliche Position der Bundesregierung ist eindeutig. Darüber haben wir hier seit Wochen kommuniziert. Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht wie jeder andere Staat und darüber hinaus gibt es keinen neuen Sachstand.
Ja, nun kommen ja die Völkerrechtler des Wissens oder die kommen die Wissenschaftler im wissenschaftlichen Dienst zu dem Ergebnis, dass eine Mehrheit der Völkerrechtler die Rechtmäßigkeit deutlich anders sieht, als die Position der Bundesregierung ist. Das ist für Sie kein Anlass, die eigene Position zu überdenken?
Wie gesagt, wie die Kollegin auch eben schon sagte, wir bewerten die Urteile oder die Gutachtensituation anderer Verfassungsorgane nicht. Und insofern gebe ich darüber auch keinen Kommentar.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenbereich? Sehe ich nicht, dann würde ich zum Thema Strompreis springen und Herrn Rinke zunächst.
Ja, eine Frage an Herrn Cornelius. Der bayerische Ministerpräsident, der ja auch im Koalitionsausschuss sitzt, hat jetzt zum zweiten Mal gesagt, dass er eine Entlastung für die Bürger bei der Stromsteuer zum 01.01.2027 möchte oder sieht. Da das ja jetzt nicht die Position ist, die man nach dem Koalitionsausschuss verkündet hat, hätte ich ganz gerne gewusst, ob sich da was verändert hat. Gab es da noch eine geheime Zusatzvereinbarung oder folgt die Bundesregierung jetzt diesem Votum oder Wunsch des bayerischen Ministerpräsidenten?
Ich glaube, man muss den bayerischen Ministerpräsidenten richtig lesen. Und er sagt, dass es angestrebt wird. Das ist übrigens exakt die Formulierung, die sich nach dem Koalitionsausschuss auch gefunden hat, dass die Bundesregierung diese Reduzierung nach wie vor anstrebt, in einem zweiten Schritt. Und nichts anderes hat der bayerische Ministerpräsident zum Ausdruck gebracht.
Na, der bayerische Ministerpräsident hat immerhin das Jahr 2027 genannt. Das ist ja neu.
2027 ist auch in einem zweiten Schritt. Also der konkrete Zeitrahmen, darauf hat sich die Koalition nicht verständigt. Aber es gibt sicherlich den Wunsch, diese Reduzierung in einem zweiten Schritt. Und das bedeutet ja dann auch in absehbarer Zeit noch umzusetzen. Das ist aber momentan nicht Gegenstand der Debatte, das konkrete Datum.
Dann die Kollegin in Petrol.
Meine Lieben, Rheinische Post, es geht um Strompreis, aber Industriestrompreis an das Wirtschaftsministerium. Planen Sie aktuell einen Industriestrompreis und können Sie bestätigen, dass ein solcher Preis von 5 Cent bis 2030 10 Milliarden Euro kosten würde?
Also vielleicht kann ich grundsätzlich dazu nochmal einordnen. Die Europäische Kommission hat mit dem neuen Beihilferahmen CISAF, dem Clean Industrial Deal State Aid Framework, beihilferechtlich die Tür geöffnet. Das ist ein entscheidender Fortschritt für die energieintensiven Unternehmen, etwa aus der Chemieindustrie. Das BMWE hat sich hierfür sehr intensiv eingesetzt und das ist ein großer Erfolg, dass dies gelungen ist. Dadurch hat die Bundesregierung jetzt die Möglichkeit, die energieintensive Industrie mit einem nationalen Industriestrompreis gezielt zu entlasten. An diesem Konzept arbeiten wir aktuell innerhalb und das wird dann innerhalb der Bundesregierung abgestimmt, selbstverständlich. Anschließend sollen die gesetzlich notwendigen Grundlagen erarbeitet und der Industriestrompreis zügig umgesetzt werden. Das Thema ist sehr wichtig, denn es geht um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer stromintensiven Industrie. Die Unternehmen, insbesondere zum Beispiel aus dem Bereich Chemie, Kunststoff oder Glasindustrie, wollen wir damit gezielt unterstützen und damit verhindern, dass sie in Drittstaaten abwandern. Genau, grundsätzlich ist es so, dass wir an diesem Konzept aktuell noch arbeiten. Daher sind die Details noch quasi im Bearbeitungsstatus. Aber die Unternehmen sollen für 50% ihres jährlichen Gesamtstromverbrauchs auf einen Zielpreis von netto 5 Cent entlastet werden.
Kurze Nachfrage, vielleicht können Sie einen Zeitrahmen nennen. Bis wann halten Sie eine Einführung für realistisch?
Dazu kann ich Ihnen aktuell noch nichts sagen, da wir, wie gesagt, das Konzept noch erarbeiten.
Herr Blank dazu.
Ja, auch dazu ergänzend, Frau Spohr, wäre das ein Industriestrompreis für alle Industrien oder für die besonders energieintensiven wie Chemie oder Metallindustrie?
Also der CISAF gibt dazu tatsächlich eine konkrete Vorgabe. Er erlaubt es für rund 2200 Unternehmen, die auf der sogenannten Kübelliste stehen, diesen Industriestrompreis einzuführen. Von daher macht der CISAF uns an dieser Stelle relativ konkrete Vorgaben.
Würden Sie mir nachsehen, wenn ich die sogenannte, von der ich nicht mal verstanden habe, wie sie heißt, Liste nicht kenne? Und können Sie uns bitte sagen, was das für eine Liste ist?
Genau, also das ist, das basiert quasi auf den Leitlinien für die Klima-, Energie- und Umweltbeihilfen 2022. Das ist die sogenannte Kübelliste. Anhand dieser Parameter werden quasi die Unternehmen bestimmt, die im Zweifel berücksichtigt werden können.
Danke.
Herr Peters zu dem Thema.
Ja, noch eine Nachfrage an Frau Spohr. Stehen da auch Unternehmen der Stahlindustrie drauf? ArcelorMittal, ThyssenKrupp, Saarstahl, Salzgitter?
Also diese Liste benennt jetzt nicht einzelne Unternehmen, sondern die definiert quasi Parameter, welche Branchen dann darunter fallen. Und das sind die energieintensiven.
Also die Stahl auch, explizit Stahl auch.
Explizit kann ich Ihnen das jetzt nicht bestätigen, aber wird sicherlich mit dabei sein, ja.
Dann haben wir Frau Marquardt mit einem neuen Thema.
Die Frage geht an Herrn Cornelius. Es geht um die Ukraine Recovery Conference in Rom, zu der der Bundeskanzler reist. Die Frage, was möchte Herr Merz dort erreichen?
Die Ukraine Recovery Konferenz ist der Versuch, der wiederholte Versuch, die Unterstützungshilfen für die Ukraine und vor allem auch für die zerstörte Ukraine, für die Infrastruktur, für die Industrie, für das Staatsgefüge zu koordinieren und auf einen guten Weg zu bringen. Die Bundesregierung leistet da einen hohen Anteil. Ich kann Ihnen die Zahlen momentan nicht nennen, aber Sie können sie überall abrufen. Ziel ist es in dieser Recovery-Konferenz, dass die europäischen und anderen Anstrengungen gebündelt werden, dass sie zielgenau eingesetzt werden. Das wird Gegenstand der Diskussion sein. Natürlich bietet die Konferenz dann die Möglichkeit, mit den Akteuren, die ja auch alle anreisen werden, intensive Gespräche über Lücken zu führen, die sich nun ergeben könnten, über den Handlungsbedarf der nächsten Monate. Und genau das ist das Ziel, dort diese Abstimmung zu suchen.
Eine Nachfrage. Ist es nicht im Prinzip der zweite Schritt vor dem ersten, wenn wir hier über Recovery reden und die Ukraine zurzeit mit den schwersten russischen Luftangriffen zu tun hat?
Ich würde da keine Reihenfolge von Schritten einführen, sondern sagen, es sind zwei sehr wichtige Ziele, die nebeneinander stehen. Die Bundesregierung hat ja auch klar gemacht, dass sie die militärische Hilfe fortführen und verstärken wird. Wir haben eben schon darüber gesprochen und die zivile Hilfe geht Hand in Hand. Deutschland ist der wichtigste europäische Geldgeber für den zivilen Aufbau bzw. die zivile Unterstützung, auch der Energieinfrastruktur der Ukraine, auch der Unterstützung des ukrainischen, der ukrainischen Staatsfinanzen. Also insofern, es ist nicht allein ein militärisches Unterfangen, die Ukraine zu stabilisieren, sondern auch ein gesamtpolitisches.
Herr Rinke.
Ja, Cornelius, direkt im Anschluss, da es um den zivilen Aufbau geht und die Finanzierung des Aufbaus, wird da auch das Thema Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen eine Rolle spielen? Weil das wäre ja ein Weg, den man zur Finanzierung gehen könnte.
Dieses Thema kommt immer wieder, auch bei diesen Konferenzen, auf die Tagesordnung. Das heißt, es kommt nicht offiziell auf die Tagesordnung, es ist aber immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Ich gehe davon aus, dass es auch diesmal der Fall sein wird. Allerdings erwarte ich da keine neuen Entwicklungen.
Ganz kurz der Hinweis, wir haben eine sehr lange Liste noch an Themen und Fragen. Deswegen schon mal vielleicht kurz vorweggeschickt. Es kann sein, dass das ein oder andere hinten runterfällt, aber wir geben uns Mühe, dass wir das alles hinkriegen. Ich würde weiterspringen zum Thema Bundesverfassungsrichter und Richterinnenwahl. Dazu gab es zwei Fragen, einmal von Herrn Rusch.
Entschuldigung, ich ziehe die Frage zurück.
Alles klar, dann Herr Rinke.
Ja, nur einmal ganz kurz gefragt, Herr Cornelius, wie besorgt Sie sind, dass der Bundestag nicht zu einer Lösung kommt bei der Nachbesetzung der Richter am Bundesverfassungsgericht. Wir haben das Ganze ja mit der Nichtbesetzung auch in anderen internationalen Gremien, jetzt eben auch eine deutsche Debatte. Ist die Bundesregierung besorgt und appelliert sie an die Fraktionen, dass sie diese Woche den Weg freimacht für die Besetzung?
Ich glaube, das Gebot der Gewaltenteilung verlangt von der Bundesregierung, dass sie sich besonders in diesen Fragen der Ausübung sehr zentraler parlamentarischer Vorrechte zurückhält und weder mit Appellen noch mit Besorgnisbekundungen diese Richterwahl nun beeinflusst.
Aber wenn ich nachfragen darf, besorgt sein können Sie trotz Gewaltenteilung schon. Deswegen zielte die Frage darauf, ob Sie es sind.
Aber jede Äußerung über den Gemütszustand der Bundesregierung ist ein Politikum, das möglicherweise die Unabhängigkeit des Parlaments in dieser Frage beeinträchtigt. Und deswegen ist die Bundesregierung in dieser Frage nicht involviert.
Dann hat Frau Lehmann ein neues Thema.
Ja, ich hatte noch mal eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium zum Maskenbericht. Ich weiß, dass das Freitag auch schon diskutiert wurde, aber genau. Und zwar, Frau Wagner hatte ja die Schwärzung damit begründet, dass es sich um Persönlichkeitsrechte von Mitarbeiterinnen und um Geschäftsgeheimnisse handelt. Nun zeigt ja der ungeschwärzte Bericht, dass es in einer Vielzahl auch um die persönliche Einflussnahme des damaligen Bundesgesundheitsministers ging auf die Beschaffungspraxis. Würden Sie bei Ihrer Aussage bleiben, dass es hier ausschließlich um Persönlichkeitsrechte und Geschäftsgeheimnisse ging? Beziehungsweise was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass die Schwärzung politisch motiviert war?
Die Ministerin war heute Morgen im ZDF und hat dazu ausführlich Stellung genommen. Ich kann gerne das nochmal zitieren. Es geht um Persönlichkeitsrechte Dritter, aber auch um laufende Prozesse. Hier müssen wir darauf achten, dass wir die Prozesschancen nicht verschlechtern. Es geht um das Geld des Steuerzahlers und es geht unter anderem um Vergleiche, bei denen wir uns zur Geheimhaltung verpflichtet haben. Für uns gab es also klare Vorgaben für die Schwärzungen, an die sich unser Haus gehalten hat. Und wenn Sie darauf anspielen, ob sie Spahn geschützt hat, das war ja der Vorwurf am Wochenende, dazu hat sie explizit gesagt, nein.
Aber Nachfrage, inwiefern gefährdet das denn Prozesse, wenn darauf hingewiesen ist, wird, dass der Minister offenbar auch aus dem eigenen Haus gewarnt wurde, beziehungsweise darauf hingewiesen wurde, dass Masken da womöglich zu überhöhten Preisen angeboten werden oder dass man doch auch das Verteidigungsministerium wieder mit zu Rate ziehen sollte?
Wie gesagt, es geht um Geheimhaltung, die, zu der wir uns verpflichtet haben in Vergleichen und um noch laufende Prozesse, an denen auch der Bund beteiligt ist. Ich kann mich da nur wiederholen.
Der Herr Steiner.
Ja, Frau Grünberg, so, da müssen wir dann doch noch eine Runde drehen zu, denn ich verstehe es noch nicht so ganz. Also Vergleiche, die in der Vergangenheit geschlossen wurden, ich vermute mal, aber das können Sie gleich richtig stellen, in der Zeit vor Frau Warten. Das ist das eine. Und das zweite sind jetzt Prozesse, die aktuell noch laufen, wo Sie eine Verschlechterung der Rechtsposition der Bundesregierung befürchten durch das Bekanntwerden von den geschwärzten Teilen. Habe ich das so richtig verstanden?
Nein, Herr Steiner, Sie dürfen es nicht vermischen. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Aber es laufen, wie gesagt, noch Prozesse, an denen der Bund beteiligt ist. Und da gilt es, und das hat Frau Wagner heute sehr klar gesagt, auch die Interessen des Bundes zu wahren und auch die Interessen der Steuerzahler.
Ich verstehe jetzt trotzdem immer noch nicht, inwiefern ein Bekanntwerden, was ja jetzt de facto passiert ist, ein Bekanntwerden der geschwärzten Stellen die Rechtsposition der Bundesregierung in noch laufenden Verfahren schwächen könnte. Das kann ich aus diesen Schwärzungen auch an keiner Stelle erkennen. Ich bitte einfach um eine Erläuterung.
Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
Wenn es keine weiteren Fragen zu diesem Thema gibt, dann hat Herr Rusch eine zum Thema BRICS-Staaten-Treffen.
Ja, wie bewertet die Bundesregierung das Angebot des russischen Außenministers Sergei Lavrov, am Rande des BRICS-Gipfels gegenüber seinem iranischen Amtskollegen, dem Iran beim Wiederaufbau seines Atomprogramms zu helfen?
Also ich habe jetzt diese Äußerung nicht im Detail verfolgt, aber Sie kennen ja erstmal grundsätzlich unsere Haltung zur massiven Anreicherung iranischer Nuklearfähigkeiten, die die Bundesregierung mit großer Besorgnis hier mehrfach kommentiert hat. Der Iran verletzt seine Verpflichtungen, die er eingegangen ist. Es ist wichtig, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erlangt. Insofern sind alle Versuche von Drittstaaten, die sich ihrerseits übrigens in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg betätigen, den Iran bei der Erlangung zu einer Nuklearfähigkeit zu unterstützen, natürlich abzulehnen.
Dann gibt es eine Frage von Herrn Rinke zum Thema eines Deutsch-Iraners.
Eine Frage auch an Frau Döschauer. Es gibt Berichte, dass ein Deutsch-Franzose, das ist, glaube ich, im Iran festgenommen wurde. Können Sie uns dazu irgendwas sagen?
Ich gehe jetzt hier mal unter drei, bitte.
Ja. Gut. Dann habe ich Herrn Fechner mit einem neuen Thema auf meiner Liste.
Ich bin auch auf der Liste.
Zu diesem Thema?
Nee, aber zu anderen.
Nee, aber ich habe eine sehr lange Liste. Ich habe Sie auf der Liste stehen. Ich habe sehr viele Kollegen hier abgefragt. Sie sind mit drauf. So, bitte. Ja, hier sind wir.
Jetzt. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an den Regierungssprecher. Stimmt es, dass der Bundeskanzler am Freitag noch den chinesischen Außenminister getroffen hat? Und wenn ja, um was ging es dabei?
Der
Bundeskanzler hat tatsächlich am Freitag in einem Drop-in den chinesischen Außenminister gesehen und gesprochen, als er zu anderen Konsultationen im Kanzleramt war. Und zum Inhalt der Gespräche, die vertraulich waren, kann ich keine Auskunft geben.
Dann nehme ich an, dass es deshalb auch keine Mitteilung dazu nachträglich gab.
Es ist nicht unüblich, dass es zu solchen Drop-ins keine Mitteilung gab. Der Außenminister war im Außenministerium, dazu gab es eine Unterrichtung, es gab eine Pressekonferenz und damit ist die Bundesregierung ihrer Mitteilungspflicht nachgekommen.
Dann Herr Warwick hatte eine Frage ans Bildungsministerium, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ans Bildungsministerium. Bundesbildungsministerin Karin Prien hat gegenüber den Kollegen von Springers Bild kürzlich erklärt, es gäbe über 200.000 Palästinenser in Deutschland. Dies seien mehr als wir Juden hätten. Und diese Palästinenser seien laut ihr offensichtlich ordentlich radikalisiert durch ihre Communities. Im weiteren Verlauf stellte sie noch alle Palästinenser in Deutschland mindestens implizit als Extremisten dar. Daraufhin intervenierte der palästinensische Botschafter in Deutschland, Lais Arafat, äußerte seine tiefe Beunruhigung über die nach seinen Worten Rassismus verstärkenden Äußerungen der Ministerin und forderte diese auf, ihre Aussage zurückzunehmen und Kontakt zur deutsch-palästinensischen Community aufzunehmen. Da ich diesbezüglich nichts mehr gehört habe, würde mich interessieren, hat denn Frau Prien die Äußerungen des Botschafters mittlerweile zur Kenntnis genommen und plant sie, auf dessen Forderungen einzugehen?
Also vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne grundsätzlich noch mal sagen, dass die Äußerung der Ministerin Teil eines längeren Interviews war, in dem sie im Zusammenhang zu weiteren Aussagen stehen. Und im selben Interview wirbt die Ministerin auch für Verständnis für die palästinensische Sicht auf den Nahostkonflikt. Das ist einfach nur ein paar Zeilen weiter. Karin Prien spricht sich immer wieder sehr klar gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aus, so zum Beispiel auch in ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag am 15. Mai. Da sagte sie, Zitat, Demokratie funktioniert nur, wenn Demokraten das Gespräch suchen, auch um das Verbindende zu finden. Aber ich sage auch sehr deutlich, das wird nur dann funktionieren, wenn wir jeder Form von Antisemitismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus den Kampf ansagen. Das gilt ebenso für jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von Fremdenhass, Frauenverachtung und Diskriminierung von Minderheiten. Und das in aller Konsequenz. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Nachfrage?
Ja, aber meine Frage, ich hoffe, die haben Sie richtig verstanden, war, ob Sie auf die Kritik und die Forderung des Botschafters eingegangen ist. Das ist ja keine Kleinigkeit, da hat sich der palästinensische Botschafter öffentlich an Frau Prien gewandt. Mich würde interessieren, ob sie diese Kritik wahrgenommen hat und auch plant, auf seine Forderung einzugehen oder diese komplett zu ignorieren.
Dazu liegen mir zum Zeitpunkt jetzt keine Erkenntnisse vor.
Können Sie es bitte nachreichen?
Kann ich machen.
Dann hat eine Frage zu einem weiteren Thema. Herr Jessen.
Ja, die geht an Frau Deschauer. Ein Thema ist Israel, Palästina. Es sind seit Umstellung der humanitären Hilfsleistungen auf ein amerikanisches Privatunternehmen mehr als 400 palästinensische Zivilisten getötet worden. Ärzte ohne Grenzen sprechen von einem verkappten Massaker. Was tut die Bundesregierung, um dieser Verschlechterung der humanitären Lage zu begegnen?
Ja, danke, Herr Jessen, für Ihre Frage. Ich würde mir jetzt nicht alle Aspekte Ihrer Kommentierung zu eigen machen, aber ich möchte betonen, dass natürlich die Bundesregierung angesichts der dramatischen humanitären Lage in Gaza sehr besorgt ist. Das haben Sie von uns, glaube ich, hier schon sehr häufig wahrnehmen können, aber auch von den Vertretern der Bundesregierung sehr klar. Auch mit Blick auf den neuen Verteilmechanismus, den Sie ansprechen, der Gaza Humanitarian Foundation, dass er nicht im ausreichenden Maße das, was dort verteilt wird oder zur Verfügung gestellt wird, die Zivilbevölkerung erreicht. Hilfesuchende, die dringend auf der Suche nach Lebensmitteln sind, auch in Gefahr gebracht werden. Und Sie nennen Zahlen der Vereinten Nationen, viele Menschen getötet und auch sehr viele verletzt worden. Das besorgt uns sehr. Es ist bestürzend und nicht akzeptabel, dass es bei der Ausgabe von Hilfsgütern an notleidenden Menschen zu Todesfällen und auch sehr vielen Verletzten kommt. Wir sind im kontinuierlichen Gespräch mit den israelischen Partnern, das wissen Sie. Wir verlangen natürlich auch, dass die Vorwürfe insgesamt regelmäßig aufgeklärt werden, diesen Zusammenhang erhoben werden. Und was natürlich auch wichtig ist, es gibt ein unserer Ansicht etabliertes und funktionierendes System der humanitären Hilfe, was von großen Hilfsorganisationen, NGOs, Vereinten Nationen getragen wird. Das funktioniert, dass unserer Ansicht die Möglichkeit haben muss, die notwendige Hilfe an die Menschen heranzubringen.
Dankeschön. Meine Kommentierung war ja eher ein Zitieren von Zahlen, wie Sie auch selber gesagt haben. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass wie in der Vergangenheit die Vereinten Nationen sozusagen die führende Kraft und durchführende Kraft bei der humanitären Hilfe sein muss, um weitere Tote durch chaotische Verhältnisse zu verhindern?
Ich glaube, ich habe die Frage schon beantwortet, indem ich es formuliert habe, dass wir als Bundesregierung ein verlässlich erprobtes und geeignetes System kennen, das sich trägt durch die Vereinten Nationen und internationale Nichtregierungsorganisationen. Dazu gehört zum Beispiel die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und weitere Organisationen, die in der Lage sind, humanitäre Hilfe sicher an die Menschen heranzubringen und auch natürlich, was dringend notwendig ist, die Hilfe hochzufahren, und zwar rasch.
Und wenn ich darauf verweisen darf, der Europäische Rat hat das vergangene Woche ja auch gefordert. Also es ist jetzt sozusagen hat sich an der Dringlichkeit nichts geändert.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann habe ich noch zwei Themenmeldungen auf dem Zettel, eine von Herrn Blank und eine von Herrn Warwick, und würde damit dann schließen. Fangen wir mit Herrn Blank an, wir schauen mal, wie weit wir kommen, und dann Herr Rusch.
Ganz kurz Justizministerium eine Anfrage. Und zwar haben Sie heute mitgeteilt, dass es neue Vorgaben für Werbung mit Umweltaussagen geben soll. Und da wäre die Frage, für was genau gilt das? Gilt das auch für Streamingdienste oder für Beratungsgespräche? Können Sie uns da weiterhelfen?
Zu diesem konkreten Punkt müsste ich einmal nachliefern. Tut mir leid.
Danke.
Dann ging das schnell, dann habe ich Herrn Warwick noch mit einer Frage.
Halbwegs schnell gehen. Ja, jetzt. Letzte Woche haben die USA die völkerrechtswidrigen Sanktionen gegen Kuba erneut verstärkt. Deutschland stimmt ja seit Jahren in den Vereinten Nationen gegen die US-Blockade und fordert deren sofortige und bedingungslose Aufhebung. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, ob die aktuelle Bundesregierung denn bei der Einschätzung der Vorgängerregierung bleibt, dass die US-Sanktionen gegen Kuba völkerrechtswidrig sind, und hat sie denn gegenüber dem US-Wertepartner diese erneute Verstärkung der Sanktionen kritisiert? Frage geht im Zweifel ans Bundespresseamt und ans AA.
Die Bundesregierung hat zu dieser Frage meines Wissens noch keine abschließende Position erarbeitet. Das AA.
Das AA sucht gerade seinen Zettel und gibt die Gelegenheit vielleicht, das ist eine andere Frage in der Zwischenzeit, sollte noch Zeit sein,
reinkommt. Dann stellen wir das einmal kurz zurück.
Schaut mal, ob es was sagen kann.
Und dann kann Herr Rusch seine Frage stellen.
Ja, die Frage richtet sich ans BMF bzw. BMG. Den Pflegekassen droht laut Bundesrechnungshof bis 2029 eine Finanzlücke von 12,3 Milliarden Euro. Bund und Länder verhandeln heute über eine Pflegeversicherungsreform. Verbände und Gewerkschaften fordern aufgrund des demografischen Wandels eine stärkere finanzielle Beteiligung von Bund und Ländern. Was ist die Haltung der Regierung zur stärkeren Einbindung in die Finanzierung der Pflegekasse?
Ich kann ja vielleicht kurz beginnen, aber gebe dann an die Kollegin weiter. Bundesfinanzminister Klingbeil hatte sich bereits grundsätzlich zur Thematik geäußert. Sie sprechen jetzt konkret ja die Pflegeversicherung an. Es ist völlig klar, dass wir die finanzielle Tragfähigkeit auch in der Pflege wiederherstellen müssen. Der Minister hat sich auch zu den Strukturreformen geäußert, die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt sind. Für diesen gesamten Komplex ist aber tatsächlich die Kollegin zuständig, weshalb ich verweisen würde.
Ja, Sie haben die Bund-Länder-AG angesprochen. Die konstituiert sich heute und wird dann wöchentlich tagen. Und dann, so wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, ja Ergebnisse zur strukturellen Stabilisierung der Pflegeversicherung bis Ende des Jahres vorlegen. Und dem können wir noch nicht vorgreifen.
Geht man mit konkreten Vorstellungen rein in die Verhandlungen? Hat man ein Konzept schon, das man den Ländern vorstellen möchte?
Da würde ich Sie gerne auf unsere Pressekonferenz verweisen, die wir heute noch machen um 16 Uhr. Und dazu wird es dort Näheres geben.
Sind aber auch frei, auch schon voraufzugreifen auf die Pressekonferenz. dann die Frage ans Auswärtige Amt.
Sie gefunden. Wir melden uns nochmal bei Ihnen, Herr Warbeck.
Ja, deutsche Unternehmen, Banken und Vereine sind ja regelmäßig Opfer von US-Behörden, die mit horrenden Strafsummen und der Drohung, den Zugang zum US-Markt zu verlieren, die völkerrechtswidrige Blockade mit extraterritorieller Wirkung durchsetzen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde etwa die Bayer AG von den USA gezwungen, einen Großvertrag zur Lieferung von Tierarzneimitteln nach Kuba und in Folge dann die kompletten Handelsbeziehungen mit der Insel aufzukündigen. Da würde mich interessieren, welche Hilfsmaßnahmen bietet denn die deutsche Bundesregierung den von den illegalen US-Sanktionen gegen Kuba betroffenen deutschen Banken und Unternehmen an? Auch ein Gedanke des geleisteten Amtseids der hierfür verantwortlichen Minister. Namentlich würde mich da die Einschätzung vom BMW, AA und BMF interessieren.
Wer möchte beginnen?
Entschuldigung, könnten Sie die Frage nochmal wiederholen?
Vielleicht einmal ein bisschen knapper.
Ich kann das ganz kurz, nein, aber sozusagen über diese extraterritoriale Wirkung der US-Sanktionen werden regelmäßig deutsche Unternehmen und Banken mit horrenden Strafsummen gedroht und auch dem Ausschluss aus dem US-Markt. Und da würde mich interessieren, was denn die entsprechenden Ministerien tun, um von diesen illegalen US-Sanktionen betroffenen Firmen und Banken diese entsprechend zu unterstützen. Und das fällt ja in den Aufgabenbereich vom BMWE und partiell vermutlich auch zum Bundesfinanzminister.
Vielleicht kann ich dazu eingangs was sagen. Sie kennen ja die amerikanische Rechtslage in der Durchsetzung von Sanktionen, Drittstaatensanktionen beziehungsweise direkt gegen Sektoren gerichtete Sanktionen. Das ist eine geübte Praxis, die die USA gegenüber vielen, in vielen Bereichen anwenden. Die Bundesregierung hat dazu keine neue Position entwickelt, auch jetzt im Falle Kubas nicht. Und insofern, glaube ich, können wir das nicht vertiefen. Es sei denn, Sie haben Entlastungen zu bieten, aber das ist eine Praxis, die auch den Marktteilnehmern bekannt ist.
Ja, aber meine Frage, was für Hilfsmaßnahmen?
Die Bundesregierung hat keine Hilfsmaßnahmen.
Man lässt das einfach so geschehen.
Dann bitte aber noch eine Nachfrage dazu.
Ganz kurz dazu, mich würde interessieren, ist das überhaupt ein Thema? Haben sich die Firmen an der Bundesregierung bzw. an ihren Ministerium dazu gewendet?
Ich glaube, meine Antwort hat das bereits beantwortet, denn die Marktteilnehmer kennen die Praxis.
Okay. Eine Nachfrage, ja.
Meines Wissens gibt es zumindest auf der EU eine Arbeitsgruppe Kuba EU-Staaten, die sich genau damit beschäftigen, wie man EU-Staaten helfen kann gegen diese extraterritorialen US-Sanktionen. Frau Deschauer, zumindest darüber werden Sie informiert sein. Können Sie uns da den Stand dieser Arbeitsgruppe kurz schildern?
Herr Warbeck, Ihr intensives Interesse an Kuba zu Ende dieser Bundespressekonferenz kann ich nachvollziehen. Aber wir haben ja hier schon deutlich gemacht, zu welchen Aspekten wir uns hier äußern und zu welchen Dingen wir etwas nachreichen. Und das machen wir dann im gegebenen Fall, wenn wir das können.
Dann danke ich Ihnen allen, erinnere nochmal an die Unter-3-Regelungen, dass sich bitte alle dran halten und wünsche einen schönen Tag.